Ja, unser Thema heute Morgen heißt aufgerichtet. Und bei mir war es über einen langen Zeitraum so, dass ich alles andere als aufgerichtet durchs Leben ging, sondern eher bedrückt und gebeugt. Ich bin mit 19 Jahren zum Glauben gekommen und ich erinnere mich noch ganz genau an das Hochgefühl, was ich hatte, ja, als ich diesen Schritt zu Jesus getan habe. Und zwar, da war eine unglaubliche Freude in mir, weil ich endlich das bzw. den gefunden hatte, nachdem ich schon lange gesucht hatte. Und das war für mich wirklich eine aufregende Erfahrung zu erleben, dass wir wirklich mit Gott in Kontakt kommen können, dass eine wirkliche Beziehung mit ihm möglich ist. Das hat mich einfach umgehauen und total begeistert. Und ich fing an, in der Bibel zu lesen und ich verstand auf einmal, was ich las. Also es war nicht mehr ein Buch mit 7 Siegeln für mich, wie vorher. Und außerdem erlebte ich meine ersten Gebetserhörungen. Ich hatte Kontakt mit anderen jungen Christen, das war eine junge, neu gegründete Gemeinde, sehr kreativ und innovativ waren die drauf. Und wir haben uns regelmäßig getroffen, um über Glaubenserfahrungen auszutauschen, um Predigt zu hören, um zu beten. Und das war wirklich eine starke Zeit, in der ich eben zunächst einmal wirklich dieses Hochgefühl erlebte. Allerdings änderte sich das nach ein paar Wochen und diese wunderbaren Gefühle verblassten nach und nach. Und ich fand mich wieder in den depressiven Phasen, die ich vorher auch schon gehabt hatte. Also das war schon schlimm genug für mich. Aber noch schlimmer war, dass ich mich jetzt in einer Gottesbeziehung wiederfand, die zunehmend komplizierter wurde und die durch immer wiederkehrende Schuldgefühle und Selbstzweifel belastet war. Ja, und meine Frage war, wie kann das sein, dass ich als Christin, die ich Jesus kennengelernt habe, solche Probleme habe? Wurden wir nicht gelehrt, dass mit dem Glauben alles neu wird? Und ich mochte auch nicht, weil es mir teilweise wirklich schlecht ging, zu einem säkularen Arzt gehen und mich ihm anvertrauen. Denn welches Bild musste er von Christen bekommen? Durch mich, weil er dadurch offensichtlich wurde, dass Christen es auch nicht besser geht als Nicht-Christen. Und erst viel später war ich bereit anzuerkennen, dass Depression eine wirkliche Krankheit ist. Und als ich bereit war, auch Seelsorge für mich in Anspruch zu nehmen und auch Therapie und auch bereit war, Medikamente zu nehmen. Im Nachhinein überblicke ich sehr klar, dass Gott meine Situation sehr klar im Blick hatte und auch einen Therapieplan für mich vorbereitet hatte, für den ich allerdings einen langen Atem brauchte und zu dem viele kleine Schritte gehörten. Ich brauchte für diesen Prozess, in den Gott mit mir ging, auch viel Frustrationstoleranz, weil es immer wieder Rückfälle gab. Und das war wirklich frustrierend. Aber ich fand mehr und mehr Heilung in dem Maße, wie ich es lernte, auf Gottes Stimme zu hören und auch darauf einzugehen. Auf diesem Weg habe ich eine Menge gelernt und ich möchte Sie und euch heute gerne ein Stück weit daran Anteil haben lassen, an diesem Prozess und diesem Weg, den Gott mich da geführt hat. Ich lese dazu einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkümmert und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Und im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Wir lesen in diesem Text, dass Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Und im griechischen Urtext steht für dieses Wort lehren das Wort didasko. Und dieses Wort beinhaltet zweierlei. Und zwar einmal, dass jemand die Absicht hat zu lehren und zu unterweisen. Und zweitens die Erwartung, dass der andere auch lernen will. Und dieses Wort didasko ist im Unterschied zu dem Wort kerysso, dass diese Absicht und diese Erwartung nicht enthält. Also Jesus lehrte an diesem Morgen mit der Absicht zu lehren und zu unterweisen und mit der Erwartung, dass die Leute, die da waren, wirklich ein offenes Herz haben und zuhören. In dem Text handelt es sich also offenbar um eine Frau, die darauf bedacht war, zu hören und zu lernen. Das ist vielleicht auch der Grund gewesen, warum Jesus besonders auf sie aufmerksam wurde, nämlich weil er dieses offene Herz gesehen hat. Die Frau ist verkrümmt und kann sich nicht aufrichten. Ihr Rückgrat ist gebeugt. Also ihr Körper ist krank. Aber wir wissen ja, dass Leib, Seele und Geist eine Einheit sind und zusammengehören. Das heißt, dass unsere körperlichen Krankheiten, auch unsere seelischen Krankheiten oft auch alle drei Ebenen in irgendeiner Weise betreffen. Und in diesem Bild dieser gebeugten Frau kann ich mich gut wiederfinden. Denn die Selbstzweifel, die Schuldgefühle, die Minderwertigkeitsgefühle, mit denen ich jahrelang gerungen habe, führten dazu, dass ich wirklich gebeugt durchs Leben ging. Und mich klein machte und mich versteckte und nicht in einem gesunden Selbstbewusstsein aufrecht stehen konnte. Also ein gebeugtes Rückgrat. Vielleicht mal in die Runde gefragt, was verbinden Sie mit Rückgrat oder Rückgrat haben? Was fällt Ihnen dazu ein? Stehen, stark sein, ja. Sicherheit, etwas durchhalten, eigene Meinung haben, mutig sein gehört auch dazu,
Würde.
Zu sein, Überzeugung zu stehen, das ist ja auch zum Beispiel.
Genau. Zu sein, Überzeugung zu stehen, ja.
Sich selbst treu zu sein,
ja. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Also wir sehen, was das alles beinhaltet, dieses Rückgrat haben. Mir fiel dazu noch ein Aufrichtigkeit, Geradheit, Unbeugsamkeit. Jemand steht zu sich, das hatten wir schon. Und ja, das alles ist verknüpft mit dem Thema Identität ja auch letztlich. Und die Frage nach der eigenen Identität ist eine der am häufigsten gestellten Fragen in der Beratung und in der Therapie und Seelsorge. Also viele von uns bewegt ja die Frage, wer bin ich eigentlich oder auch wie bin ich eigentlich wirklich? Worin unterscheide ich mich von anderen? Oder auch, wie nehmen andere mich eigentlich wahr? Was macht mich als Persönlichkeit aus? Das sind Fragen, die viele von uns haben und die auch wirklich nicht leicht zu beantworten sind. Aber die Frage ist ja, wie können wir denn auf diese Fragen, die so drängend sind, eine Antwort bekommen? Und um das zu erklären, muss ich etwas ein bisschen ausholen und ein paar seelsorgliche und psychologische Aspekte mit hineinbringen, damit wir was verstehen können, wie wir uns dieser Frage annähern können, beziehungsweise auch eine Antwort bekommen können. Es gibt eine Grundaussage von Alfred Adler und die lautet, Menschsein heißt, sich minderwertig fühlen. Menschsein heißt, sich minderwertig fühlen. Und ich glaube, dass fast alle dieses Gefühl kennen, aber wir reden nicht gerne darüber, weil es kein schönes Gefühl ist, weil das auch nicht schön ist, das zu empfinden überhaupt. Also viele von uns spüren, dass uns etwas fehlt, dass irgendwo ein Mangel da ist. Und das hat etwas einfach mit unserem Menschsein auch zu tun. Wir fühlen uns zum Beispiel unsicher im Kontakt mit anderen Menschen. Vielleicht fällt es uns schwer, in Blickkontakt mit anderen Menschen zu gehen, sie in die Augen zu schauen oder uns in die Augen schauen zu lassen. Und wir beneiden vielleicht andere für ihr selbstsicheres Auftreten, was wir selber nicht haben. Wir sehen auf die Menschen, die erfolgreich sind, die irgendwie von einem Erfolg zum anderen gehen, die irgendwie auf der Sonnenseite des Lebens geboren worden zu sein scheinen. Und wir vergleichen uns mit ihnen. Und Konkurrenzdenken, Vergleichsdenken oder auch Neid spielen da eine große Rolle. Wie viele von uns haben damit zu kämpfen, aber wir reden nicht gerne darüber, weil es unangenehm ist. Und ich kenne viele, die nicht wirklich zufrieden mit sich und ihrem Leben sind. Unzufriedenheit ist ein großes Thema. Und ich meine damit jetzt nicht so ein bisschen Unzufriedenheit, was man mal eben so ein bisschen vertreiben kann wie eine lästige Fliege. Nein, ich meine damit eine tief sitzende Lebenseinstellung, die uns krank macht und die uns gefangen hält. Und die ganz oft ganz tief in uns verwurzelt ist, die wir nicht so einfach loswerden können. Und das hat ganz viel zu tun auch mit Depressionen und Ängsten. Das sind alles Dinge, die oft miteinander verzahnt sind. Und bei all diesen Befindlichkeiten spielt Minderwertigkeit eine Rolle. Aber wenn es so ist, dass eben Minderwertigkeit ein so zentrales und krankmachendes Gefühl ist, dann kann es gar nicht sein, dass dieses Gefühl eine Kettenreaktion auslöst. Also da haben wir zunächst einmal eben die Minderwertigkeit. Ich kann aus meinem Leben berichten, ich habe mit diesen Gefühlen bin ich zuerst in Kontakt gekommen, als ich so im Teenie-Alter war. Und ich wollte nicht minderwertig mich fühlen, ich wollte cool sein, ich wollte selbstsicher sein. Aber es war leider nicht so. Und in dem Moment, wo ich eben diese quälenden Gefühle hatte, habe ich mich selbst abgelehnt, weil ich spürte, diese Gefühle, das ist nichts Angenehmes. Ich möchte die gerne loswerden, aber die klebten an mir wie Patex und ich wurde sie nicht los. Und ich fing an, mich selber abzulehnen und das kann bis hin zum Selbsthass gehen, dass wir nicht so sein wollen, wie wir sind, dass wir uns selber ablehnen. Und als nächstes kommt dann noch ein weiteres Gefühl dazu, und zwar die Scham. Und zwar, wir schämen uns für diese Gefühle, dass wir die überhaupt haben. Wir möchten das nicht. Das ist absolut schambesetzt. Minderwertigkeitsgefühle und Scham gehört immer zusammen. Und wenn die Scham da ist, dann kommt ein weiteres Gefühl dazu, nämlich die Angst. Die Angst, dass andere durchschauen können, wie ich mich fühle. Und das zusammen ergibt Schamangst. Als ich das Wort irgendwann mal hörte, wusste ich sofort, was damit gemeint ist. Und die Schamangst führt letztendlich dazu, dass wir nicht mehr in dem leben, wie wir sind, weil wir ja nicht durchschaut werden wollen. Wir wollen ja nicht, dass andere unsere Unsicherheit sehen, sondern in einem falschen Selbst anfangen zu leben. Wir könnten auch von einem Pseudo-Ich sprechen oder auch von einer falschen Identität. Wir sind nicht mehr wir selbst, weil wir unter dieser Schamangst leiden und weil wir nicht wollen, dass andere durchschauen, wie wir uns wirklich fühlen. Und jeder hat dafür andere Strategien. Jeder von uns schafft sich da ein anderes falsches Selbst an. Martin Luther hat darauf bezogen von dem in sich verkrümmten Menschen gesprochen. Also er beschreibt damit den Zustand des losgelösten Menschen von Gott, der wie unter einem Zwang darum kämpft, erfolgreich zu sein und von anderen akzeptiert zu werden und lieb gehabt zu werden. Und dann sind wir in einem Zustand, wo wir eben gebeugt sind und verbogen sind. Wir sind unsicher in unserer eigenen Identität und wir sind verkrümmt wie diese Frau. Und ich kenne dieses Verbogensein sehr gut aus meinem Leben. Schon als im Teenie-Alter, wie gesagt, habe ich alles Mögliche versucht, um bloß nicht unsicher zu wirken. Ich habe irgendwie ein selbstsicheres Auftreten trainiert, wo ich dann die Rückmeldung bekam, ich wirke arrogant, das wollte ich natürlich auch wieder nicht. Und in meiner Ehe später habe ich dieses Verbogensein auch gespürt, und zwar im Kontakt mit meinem Mann. dass ich also es nicht gut haben konnte, zum Beispiel, wenn er mich kritisierte, dass ich oft bei Kritik mich insgesamt, also komplett in Frage gestellt fühlte. Oder ich denke, Ehepartner wissen das, die schon 40 Jahre oder länger mit ihren Partnern zusammen sind. Sobald mein Mann in die Tür reinkommt, sehe ich sofort gescannt das Gesicht. Ich weiß sofort, wie mein Mann drauf ist. Das dauert wirklich Bruchteile von Sekunden. Und früher war es dann so, wenn ich merkte, er ist nicht gut drauf, er ist schlecht gelaunt, habe ich das sofort auf mich bezogen und habe versucht, es ihm recht zu machen und ihn wieder zu einer guten Laune zu bringen, ihn zu besänftigen. Und ich war nicht frei. Das habe ich dann sehr klar gemerkt. Ich war nicht frei. Ich habe mich wirklich verbogen, um es ihm recht zu machen. Und es ist so, dass ich in dem Moment eben auch verkrümmt war und in diesem falschen Selbst gelebt habe und nicht in dem, was Gott mir eigentlich zugedacht hatte. Und letztendlich ist es so, wenn wir in einem falschen Selbst leben oder in dieser verkrümmten Haltung, dann ist unser Leben sehr mühselig und sehr anstrengend. Das kostet eine ganz schön viel Energie, in dieser Haltung durchs Leben zu gehen. Und diesbezüglich gibt es ein Gebet, was ich eigentlich seit langer Zeit immer mal wieder bete, weil ich glaube, dass das so wichtig ist. Und zwar, das ist ein Gebet aus Psalm 139. Und da heißt es: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf ewigen Weg. In dem Urtext steht dieses Wort Mühsal, aber im Urtext wird dieses Wort Mühsal eben auch benutzt, aber es hat da noch eine zweite Bedeutung, und zwar die Bedeutung Abgott. Und daraus können wir schlussfolgern, dass mühselige Wege immer eben auch abgöttische Wege sind. Mühselige Wege in diesem Sinne sind solche, auf denen wir für unseren Mangel, den wir ja alle spüren, Abhilfe suchen. Wir suchen aber diese Abhilfe oft nicht bei Gott, der Quelle allen Segens, sondern oft bei irgendwelchen materiellen Dingen, bei ideellen Dingen oder auch bei anderen Menschen, von denen wir dann fordern: Segne mich, mach, dass ich mich nicht einsam fühle. Gib du mir Sinn, gib du mir Bedeutung. Sag du mir, dass ich wertvoll bin. Gib du mir meinen Wert und stille du meinen Mangel. Und letztlich ist es so, dass wir damit auch die Frage nach unserer Identität klären wollen, indem wir von dem anderen eine Antwort bekommen wollen, auch auf die Frage, eben wer bin ich? Und letztendlich steckt darin auch die Bitte: Sag du mir, wer ich bin. Gib du mir mein Wesen. Gib du mir meinen Wert. Gib du mir Bedeutung. Hilf, dass ich mich gut fühle. Sag du mir, dass ich okay bin. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das mühselige Wege sind, dass das Wege sind, die viel Kraft kosten. Es ist mühselig, seinen Wert durch Leistung oder auch durch Erfolg erkaufen zu wollen oder erarbeiten zu wollen. Es ist sehr schwer, sich die Liebe und die Anerkennung von anderen erkämpfen zu müssen. Es ist auch anstrengend, sich zum Beispiel in der Gemeinde eine Position erarbeiten zu müssen. Und wenn das so ist, dass Dinge oder Menschen uns etwas geben müssen, was eigentlich nur Gott uns geben kann, dann heben wir sie in eine Position, die ihnen nicht zukommt. Und deshalb sind mühselige Wege dieser Art immer auch abgöttische Wege. Und tatsächlich verschaffen sie uns manchmal auch eine gewisse Befriedigung, aber nur für eine gewisse Zeit. Aber in Wahrheit gehen wir immer leer aus und sie versperren in unserem Herzen letztendlich den Weg, über den Segen zu uns kommen kann. Der Segen, den Gott uns eigentlich zugemessen hat. Und oft ist es so, da komme ich wieder auf das Thema auch Familienstellen zurück, dass oft diese Stillung unseres Mangels in unserem Leben schon ganz früh angefangen hat, nämlich in unserer Kindheit. Und da bestimmte Muster entstanden sind, die wir dann als Erwachsene noch weiter fortführen. Zum Beispiel ein Klient in der Beratung kommt in die Beratung, weil er in eine Situation gekommen ist, die ihn selber verwirrt hat, nämlich dass er einen Riesenschmerz spürte, als sein Engagement in der Gemeinde nicht vom Pastor gewürdigt wurde. Und er spürt auf einmal, da kommt ein Gefühl in mir hoch, was eigentlich unangemessen ist für diese Situation. Genau, Trigger. Und in der Seelsorge wird deutlich, dass dieser Schmerz der Schmerz des kleinen Jungen ist, der er einmal gewesen ist, der sich so sehr von seinem Vater gewünscht hat, die einfachen Worte, ich hab dich lieb und du bist toll, ich finde dich toll. Aber diese Worte sind nie gekommen. Und dann, wenn wir mit diesem Mangel dann weiter durchs Leben gehen, dann kann das getriggert werden in bestimmten Situationen. Wie eben dadurch diese Situation mit dem Pastor. Und wir kommen in Kontakt mit einem alten Schmerz, einem alten Bedürfnis, was nie gestillt worden ist und was wir gut in unserem Herzen verschlossen hatten. Und was uns vielleicht gar nicht mehr bewusst gewesen ist. Oder wie vielen von uns geht es so, wir wollen eine gute Arbeit machen, der Chef soll zufrieden mit uns sein und unsere Kollegen auch. Aber irgendwann sind wir kurz vorm Burnout. Und warum? Schon als Kind waren wir die guten Mädchen und die braven Jungs, die nicht Nein sagen konnten, die allen Konflikten aus dem Weg gegangen sind und die nirgendwo anecken wollten. Und das, wie gesagt, sind Muster, die wir in unserer Kindheit gelernt haben und die da auch einen Sinn gehabt haben. Also die waren da ja auch sinnvoll. Aber wenn wir die dann weiter in unserem Erwachsenenleben praktizieren, dann passen die nicht mehr und dann führen die zu Problemen. Und das ist oft der Grund, warum Leute zu uns in die Beratung kommen. Dass sie spüren, da sind irgendwelche Muster, da sind irgendwie immer die gleichen Teufelskreise, in die ich da irgendwie reinkomme. Immer wieder ähnlich und wie in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Und ich komme da nicht alleine raus, weil wir es nicht durchschauen, was da abläuft. Und oft ist es eben so, wenn wir dieses Verbogensein zu anderen Menschen hin sehr früh praktiziert haben, wie ich zum Beispiel eben auch in meinem Verbogensein auf meinen Mann, dann ist es so, kann es gar nicht anders sein, dass wir innerlich oft beim anderen sind, aber nicht bei uns selbst. Wir können wahrscheinlich sehr gut sagen, was der andere braucht, was für Bedürfnisse der andere hat und können die auch aufs Beste stillen, aber was wir selber für Bedürfnisse haben, was wir selber wollen, das können viele nicht wirklich sagen. In der Beratung erlebe ich viele Menschen, die sagen können, was sie nicht wollen, aber sie können nicht sagen, was sie wollen. Also wir sind oft beim anderen und ganz selten bei uns selbst. Wir wissen nicht, wir kennen uns nicht, wir wissen nicht, was wir wollen und wir wissen oft nicht, wer wir eigentlich sind. Und deswegen einfach mal die Frage so, die Sie auch mit nach Hause nehmen können zum Nachdenken, die Frage, ja, wie ist das bei Ihnen mit diesem Mangel? Wie oder wo stillen Sie Ihren Mangel? Woher bekommen Sie Ihren Selbstwert? Oder vielleicht noch anders gefragt, wem wollen Sie gefallen? Wichtige Fragen, einfach zum Bewegen, vielleicht mal zu Hause drüber nachdenken. Die Leute kommen in die Beratung, wenn der Preis, den sie für ihren Lebensstil zahlen, zu hoch wird. Und das war auch der Moment, als ich immer wieder meine depressiven Abstürze hatte und sich das ständig wiederholte und ich nicht wusste, warum und weswegen, spürte ich deutlich, dass ich an der Grenze war, dass ich wirklich Heilung brauchte. Und ich spürte, ich war damals schon Christ, dass ich wirklich einen Erlöser brauche, wirklich einen Erretter, wirklich einen Heiland und dass ich es nicht alleine schaffe. Und wie gut, dass wir einen Heiland haben, von dem wir vorhin gehört haben. Ich lese die Verse nochmal vor, weil das einfach so zentrale Verse aus der Bibel sind. Was Jesus eben über sich selber auch sagt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Weil das so ist, ist bei uns in der Beratungsstelle ein ganz wichtiger Ort, das ist der Ort vorm Kreuz in unserem Seminarraum. Wir haben uns für den Raum ein großes Kreuz anfertigen lassen und oft sitzen wir dort mit Klienten, wenn wir an ganz wichtigen Punkten sind im Seelsorgeprozess, um dort zu beten. Weil wir einfach wissen, dass Jesus kam, um uns aus unserer angestrengten Haltung rauszuholen. Das hat Jesus getan. Er will nicht, dass wir in dieser Haltung bleiben müssen. Er will nicht, dass wir an irgendetwas gebunden sind, auch nicht an irgendjemanden, sondern er möchte, dass wir uns aufrichten und dass wir in die Freiheit kommen. Er möchte uns lösen, wo immer wir mit anderen Menschen verstrickt sind, in irgendeiner Form. Und er möchte, dass wir lernen, auf seine Stimme zu hören und darauf einzugehen und ihm zu folgen, weil nur er weiß, wie und wer wir sind. Nur er kann uns zeigen, was unsere wirkliche Identität ist. Und nur er kann uns zeigen, was bei uns Fassade ist, was also eigentlich gar nicht zu uns gehört und was echt ist, weil er uns so geschaffen hat. Das können wir nur durch ihn und bei ihm erfahren, weil er weiß, wer wir sind. Ja, und wie ist das dann, wenn Menschen anfangen, sich aufzurichten und auch vor Menschen sich aufzurichten und nicht mehr unterm Teppich zu kriechen? Also was ist, wenn wir aufhören, Menschen gefallen zu wollen oder auch bei ihnen etwas zu suchen? Was passiert dann? Was denkt ihr, was dann passieren kann? Das Paradies auf Erden? Wirklich?
Nicht mehr nur die Schuhe des anderen, den Boden, sondern die anderen ins Gesicht.
Sehr gut. Ich sag's, kannst du noch mal einmal laut?
Ich sehe nicht mehr.
Genau. Ich gucke nicht mal auf meine eigenen Fußspitzen in der gebeugten Haltung, sondern ich bin aufgeregt, ich kann den anderen ins Gesicht sehen. Aber es kann sein, dass den anderen das überhaupt nicht gefällt. Es kann sein, dass der andere nicht unbedingt Applaus klatscht, wenn wir uns aufrichten. Also damit müssen wir rechnen, dass das auch ein schwerer Weg sein kann, wenn wir uns lösen aus Verstrickungen. Und das war auch erstmal bei meinem Mann und mir eine schwierige Phase, als ich durchschaute, was ich da machte und mich nach und nach eben aufrichtete und zu einem guten, gesunden Selbstbewusstsein kam. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mir wirklich auch Seelsorge und Beratung an die Seite geholt habe, weil ich es nicht alleine geschafft hätte. Ich hätte es wirklich nicht alleine geschafft. Ich brauchte jemanden an der Seite, der dann auch in den Kämpfen, die dann auch da war, wo ich immer wieder verunsichert wurde, mir sagte, doch, du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter so, geh weiter. Es ist gut, wie du dich veränderst. Wir müssen einfach wissen, dass unsere alten Muster so stark sind, dass wir nicht alleine da rauskommen. Dass wir wirklich einen Jesus Christus brauchen und oft eben auch Menschen, die uns darin begleiten, die Jesus gebraucht auf diesem Weg. Und es ist eben auch so, dass wir auf dem Weg eben oft dann auch an unsere alten Wunden stoßen. Also wir gucken dann auch in unserem biografischen Rückspiegel und wir merken auf einmal, ach, deswegen habe ich diese Unsicherheit. Deswegen ist dieser Schmerz da. Das hat mit unseren Verwundungen zu tun, die oft in unserer frühen Kindheit passiert sind oder auch später, aber die wir gut verkapselt haben, an die wir uns manchmal gar nicht mehr erinnern. Und es ist schmerzhaft dann eben, sich diese Dinge auch anzugucken. Und ich brauchte Menschen in dieser Zeit, an diesem Prozess, die da an meiner Seite waren. Und das waren Menschen, die sich Zeit nahmen und mir zuhörten und mich auch ausgehalten haben, als ich meinen Schmerz Bahn brach. Ich erinnere mich an ein Seelsorgeseminar, das dauerte 5 Tage, da habe ich da gesessen und fast nur geheult. Und es war mir peinlich, ich heule nicht gerne vor anderen. Aber all der Schmerz, den ich vorher gut zur Seite gepackt hatte, der kam endlich raus und das war gut so. Und da waren Menschen, die da an meiner Seite waren und die mich einfach in den Arm genommen haben und mich gesegnet haben und für mich gebetet haben. Sie haben mich dann auch dahin geführt, dass ich auch verstanden habe, wer an mir schuldig geworden war und mich dann in Vergebungsprozesse hineingeleitet haben. Und letztendlich war es dann so, dass ich durch ihre Barmherzigkeit und durch ihr Mitgefühl ein Stück weit auch mehr verstanden habe, wie und wer Gott ist. Und mehr sein Vaterherz auch verstanden habe und mehr zu Gottes Herz dann auch kommen konnte und an sein Herz kommen konnte. Und durch diese Liebe, durch diese Menschen habe ich überhaupt erst zulassen können, mich überhaupt wieder berühren zu lassen. Von Menschen, aber auch von Gott. Wir haben in unserem Leben und auch in unserer Familie viel Heilung erlebt. Auch durch die, zum Beispiel die Ältesten unserer Gemeinde, die für unsere Kinder gebetet haben, als sie krank waren. Also wir wissen, dass Gott sehr souverän heilen kann, auch ganz plötzlich. Aber wenn ich zurückblicke, kann ich wirklich sagen, dass ich die meiste Heilung durch Menschen oder über Menschen erlebt habe, die mit mir in diesen Prozess reingegangen sind und die für mich gebetet haben, die für mich geglaubt haben, als ich phasenweise keinen Glauben hatte, weil einfach das Leiden und der Schmerz so lange anhielten. Und es ist wirklich erstaunlich, was Gott oft auf schlichtes und vertrauensvolles Gebet tun kann. Das erleben wir immer wieder, wenn wir mit Menschen am Kreuz sitzen und beten. Aber es ist oft ein weiter Weg, bis wir bereit werden, uns anderen Menschen zu öffnen und wirklich den Schritt in die Seelsorge oder in die Beratung zu machen. Das weiß ich selber. Und es sind zwei Faktoren, die uns oft abhalten, das zu tun. Und das eine ist Stolz und das andere ist Scham. Aber ich kann einfach nur Menschen, die vielleicht da noch nicht diesen Schritt gemacht haben, ermutigen, diesen Schritt zu tun. Also wir selber benutzen in Therapie und Beratung psychologische Methoden. Und die können auch wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Gesprächsführung, all die Dinge, die man eben in Seelsorger- oder Beraterausbildungen lernt. Aber das, was ich eben erfahren habe, das ist, wo es um unsere Wunden geht, um unseren Schmerz, um unsere Depressionen, um unsere Ängste, dass wir da wirklich Jesus brauchen, den großen Herzspezialisten und Herzenskenner. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus für jeden und jede von uns heute Morgen einen ganz speziellen Therapieplan hat. Und der besteht aus bestimmten Schritten, die wir gehen müssen, bestimmten Orten, bestimmten Menschen, wo Gott uns hinschickt. Wir halten überhaupt nichts davon, von Leuten, die so alles mitnehmen. Zu dem Seminar gehe ich, ach, da gehe ich auch noch hin zu der Seelsorgewoche und da habe ich meinen Therapeuten und da habe ich meine Seelsorgerin. Das funktioniert nicht. Das, was wir erleben, ist, wir müssen lernen, auf Gottes Geist zu hören und zu verstehen, wann er uns wohin schickt und da mit ihm zusammenzuarbeiten. Innere Heilung ist Teamwork zwischen Gott und uns. Er zeigt uns die Schritte, die wir gehen müssen, aber er nimmt uns diese Schritte nicht ab, die müssen wir selbst gehen. Aber er gibt uns die Kraft dazu. Die verkrümmte Frau kam zu Jesus, um wirklich zu hören und zu begreifen und um zu verstehen. Sie saß da mit gespitzten Ohren. Sie hatte ihr Herz für die Worte Jesu geöffnet. Und das tun wir ja auch im hörenden Gebet. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hörendes Gebet praktizieren. Und wenn wir darin wachsen und lernen, Gott zu verstehen, dann wächst unser Verlangen, Gott zu gefallen. Und dann zeigt er uns, worin wir uns verbogen haben oder wohin wir uns verbogen haben. Und er hilft uns, uns aufzurichten. Wir können in dieser Haltung, wenn wir nichts empfangen, und wir können auch nicht in Kontakt gehen, wir können nur in einer aufgerichteten Haltung mit Menschen in Kontakt gehen und mit Gott in Kontakt gehen. Und nur in dieser Haltung können wir auch von ihm empfangen. Und deswegen möchte Gott, dass wir uns aufrichten. Und er will alles dafür tun, dass das möglich wird. Dass wir aus der verkrümmten Haltung wirklich in eine aufrechte und im guten Sinne selbstbewusste Haltung kommen. Ich möchte am Schluss noch Verse von Leanne Payne vorlesen. Die wirklich hervorragende Bücher geschrieben hat zum Thema innere Heilung. Und sie schreibt, wenn ein Mensch sich durch und durch bekehrt hat und sich völlig zu Christus wendet und zur Einheit mit dem Willen Gottes findet, bekommt dieser Mensch ein neues, starkes Rückgrat, durch das er aufrecht vor dem Vater stehen und von ihm empfangen kann. Die Seele sieht, hört und tritt in ein heiliges Gespräch ein. Sie kann mit Gott auf einer freundschaftlichen Ebene kommunizieren.